So, hallo und herzlich willkommen. Heute wieder in andere Sichtweisen, der Podcast mit mir, Sandra. Und ich mache das ja immer nicht alleine. Ich habe heute wieder jemanden an meiner Seite. Und das ist heute der Steffen Marquardt. Hallo Steffen.
Ja, hallo.
Schön, dass du da bist. Ich freue mich.
Ja, ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Ich kenne dich. Ja. Ich denke vielleicht der eine oder andere da draußen auch. Okay. Das Gros mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht ganz so oder nicht in dieser Konstellation. Stelle ich ganz kurz einfach mal vor, damit die Zuhörer wissen, wer hier neben mir auf der Couch sitzt.
Ja, alles klar. Also mein Name ist Steffen Marquardt. Ich liebe Boote. Ich liebe Boote zu bauen. Und als Ausgleich liebe ich Musik, was mir da auch immer viel hilft. Dann, und beides in Kombination macht eigentlich mein ganzes Leben aus. Also auch mein ganzes berufliches Leben hauptsächlich. Ja, und mein privates Leben ist dann mit einer Frau und zwei Kindern auch ausreichend bestückt, so dass das eigentlich schon mich so in komplett eigentlich beschreibt.
Ja, das hört sich doch traumhaft an, fast so wie so ein Bilderbuch. Ja. Ne? Mit Familie, zwei Kinder. Ach schön, ich freue mich. Nein, also wirklich cool, dass du da bist, weil Boote gehören ja tatsächlich zu Greifswald, zur Hansestadt Greifswald so ein bisschen mit dazu. Also so sehe ich das zumindest. Und wenn ich mal so gucke, was man so über dich findet, ne?
Oha.
Ja, ja. Du hast ja tatsächlich das ganze Thema von der Pike auf angelernt. Du warst, hast die Ausbildung als Bootsbauer gemacht, ja. Warst dann bei Hansejachts beschäftigt und bist dort so ein bisschen vom Handwerk von abgekommen.
Ja, ja, also es fing ja eigentlich noch ein bisschen früher an. Ne? Ich war ja tatsächlich als Kind schon im Segelverein hier in Greifswald auch tatsächlich. Ich bin dann mit meinem Bruder damals Kadett und dann später Ixelon gesegelt. Haben dann da so unsere ersten Erfahrungen quasi schon mit Booten und Wasser gemacht. Also ich würde sogar schon sagen, noch sogar viel eher, klar. Und dann naheliegend natürlich daraus dann auch geguckt, wie sich mein berufliches Leben gestalten kann.
Gut, also war quasi schon vorprogrammiert, in welche Richtung es gehen wird, ja?
Na, zumindest hatte ich immer die Ambitionen dazu, ne? Irgendwie dann mit Booten auch was weiterzumachen, weil ich habe das schon immer geliebt, am Wasser und auf dem Wasser zu sein. Und da war das dann irgendwie für mich so der zwangsläufige Weg, denn da auch zu gucken, weil ich mir immer gesagt habe, Arbeit muss auch Spaß machen. Und
ganz wichtig.
Habe da dann eigentlich tatsächlich auch so ein bisschen das gefunden, wo ich mich wohlfühle, ne? Wo ich das halt gern mache und dann auch eben in gänzliche Stufe.
Ja, ja. Aber du hast ja dann nachher vom Bootsbauer, was ja wirklich Handwerk ist, ne? Wo man wirklich sagt, man schafft was, man macht was, hast du ja tatsächlich eher so das Papier und den Stift in die Hand genommen. Und bist dann ja in den kaufmännischen Bereich.
Ja, das ist eigentlich, tatsächlich muss ich das sagen, ist das meinem Chef auch so ein bisschen geschuldet, dass das so passiert ist. Und eigentlich ist das auch eine schöne, ich sag mal, tatsächlich sind wir wieder bei Bilderbuch, aber am besten ist es tatsächlich, wenn man ein gutes Team um sich herum hat. Mhm. Das heißt aber auch, dass wenn man ein Team hat, dass man die Leute weiterentwickelt und dass man guckt, welche Potenziale haben sie und was für Möglichkeiten kannst du da eigentlich machen. Und ich hatte tatsächlich das Glück, dass mir diese Möglichkeiten dann auch eben eröffnet wurden. Ne? Dass dann wirklich geguckt wurde, Mensch, guck mal, das liegt dir und das machst du. Mhm. Und du kümmerst dich, ich sag mal, um so Ziel drüber hinaus. Und Mensch, guck mal, da bist du auch noch gut. Und dann sollte ich mal eine Weihnachtsfeier organisieren. Dann hat das auch irgendwie geklappt. Und hatten wir alle irgendwie jede Menge Spaß dabei. Und da kam dann so ein bisschen raus, Mensch, guck mal, vielleicht willst du dich auch weiterentwickeln und wir können dir das anbieten und das anbieten. Und ich sag mal, diese Konstellation zusammen hat dann eigentlich zu dem geführt, zu meinem Werdegang, so wie er tatsächlich ist. Und
also für euch da draußen, Steffen ist die Leiter quasi wirklich von der Pike auf an, hat er sich wirklich hochgearbeitet bis zum Head of Logistics. Und aber ist man da nicht manchmal traurig oder dass man nicht mehr so mit den Händen, also wenn man, oder sagst du einfach, es kommt so mit dem Alter, wo man dann schon ganz happy ist, dass man nicht mehr so.
Das würde ich vielleicht so gar nicht sagen, sondern das kann man ja trotzdem immer noch auch im Privaten, baue ich ja auch so ein bisschen an diversen Sachen rum, aber ich glaube, wie man so schön immer sagt, alles hat so seine Zeit, ne? Und auch in der Entwicklungsstufe und Ich habe ja auch sehr viel erfahren, wie man Einfluss drauf nehmen kann und was man besser machen kann und auch vielleicht anders gestalten kann, um die Arbeit auch angenehmer zu machen, so für die Leute, die jetzt tatsächlich die Boote dann nachher gebaut haben. Mhm. Und gerade in der Logistik, das ist ja so ein bisschen das Herzstück gewesen, tatsächlich sich so ein bisschen um alles zu kümmern. Ne? Die rechtzeitige Materialversorgung ist genauso wichtig, wie aber auch den Lagerbestand niedrig zu halten, weil das kann sich die Firma natürlich sonst nicht leisten. Und alles sowas in Kombination führt ja trotzdem dazu, dass wir immer Boote gebaut haben. Und da ist dann der Teamgedanke eigentlich tatsächlich der einzige, der tatsächlich wirklich da funktioniert, weil ich sag mal, das ist wie auch in der Fußballmannschaft. Ne? Ja, klar hat man da den Chef und dann hat man den Trainer und dann sind da die Spieler, aber auch genauso der Hallenwart gehört genauso zu wie der Platzwart und wie man das alles so sagt. Ja. Aber in Kombination und alle zusammen ergeben ja eigentlich das Produkt oder ich sag mal, das Ziel, tatsächlich erfolgreich zu sein, geht eben nur mit einem komplett gut funktionierenden Team. Mhm. Und das ist eigentlich, das habe ich tatsächlich gelernt, weil, wie du schon sagst, als wir angefangen haben damals, das war ja zu Hansezeiten am Anfang, meine Personalnummer war 44, also wir waren da 44 okay. Leute. Nachher, als ich dann tatsächlich gewechselt bin, war die nächste Personalnummer 4000 und. Also wenn man dann eigentlich so sieht, wie das entwickelt ist, von einem kleinen Handwerksbetrieb bis zu einer AG, das ist schon ein Schritt und das tatsächlich, ich sag mal, in nicht ganz 25 Jahren, das ist dann auch sportlich. Und dann aber tatsächlich mit dem Team zu wachsen, und es geht ja nicht nur mir alleine so, sondern viele aus dem Team sind ja genauso mitgewachsen und haben dann auch andere Positionen übernommen. Das hat es am Ende nachher auch so erfolgreich gemacht, ne? Aber eben nur als Team. Ne?
Das heißt, wenn ich das so zwischen den Zeilen richtig verstanden habe, hat es dir eigentlich geholfen, dass du das Handwerk vorher gelernt hast, um gewisse Prozesse besser verstehen zu können?
Ja, klar. Also das macht ja schon, wenn man weiß, wie man ein Boot baut und sich dann tatsächlich auch so die Gedanken drum macht und dann so auch reinwächst in die Außenbereiche, auch mal so dann die anderen Abteilungen kennenlernt und dann so das ganze Business auch so dann noch weiter vertieft und dann immer auch die Mischung lernt zwischen es muss sich irgendwie rechnen, aber du musst natürlich auch irgendwas bieten, was anders ist, als die anderen haben. Also wo du dann auch mutig sein musst, vielleicht mal gegen die Regeln zu verstoßen, vielleicht dann auch wirklich Sachen mal durchzubrechen, weil man einfach weiß, das ist gut, dann irgendwie an den Markt zu bringen. Und diese Mischung und diese Kombination fand ich schon immer sehr spannend und finde ich auch nach wie vor sehr spannend, weil der Markt ist nach wie vor auch extrem im Wandel. Ne? Das ist
das, was man ja sieht. Ich sag mal, du bist ja oder hast bei Hanse Yachts als Head of Logistik aufgehört, bist jetzt bei Y Yachts, COO. Ja, ich kriege das immer nicht ganz so gut auf.
Ja, das ist auch okay.
Diese nicht deutschen Abkürzungen.
Es ist völlig okay und der Titel ist mir auch überhaupt nicht wichtig. Da bin ich tatsächlich auch irgendwie ein bisschen anders geprägt. Für mich ist ja wichtig, dass das Produkt, was wir rausbringen, wirklich zum Markt passt, einfach damit wir Arbeit haben, damit wir Boote bauen können, weil das ist eigentlich das Einzige, was wir verfolgen. Und da spielt es eigentlich so vom Titel her gar nicht so die große Rolle, sondern...
Darauf wollte ich auch ursprünglich gar nicht hinaus, sondern du hast ja gerade schon gesagt, so ein bisschen Mut und was anderes machen und durchbrechen und so weiter und der Markt ist im Wandel. Wenn ich das jetzt so mitkriege in Mecklenburg-Vorpommern, also anders, Y Yachts ist ja schon eine Nummer größer als Hanse Yachts, also von den Booten, die ihr baut.
Ja.
Wenn ich jetzt mitkriege in Mecklenburg-Vorpommern, da geht in Stralsund, die Werft hat Probleme, in Wismar, die Werft hat Probleme und so weiter. Also überall hört man, dass dort Werften pleite gehen, Probleme haben, dass die Auftragslage suboptimal ist, formulieren wir das mal so. Wie einfach, schwierig ist es dort, den Markt zu beobachten, eine Marktanalyse durchzuführen, dass man wirklich dort den Zeitgeist trifft und sein Produkt, ich sag mal, los wird?
Naja, erstmal müssen wir einen Unterschied machen, Stralsund und Wismar.
Das kümmern
sich tatsächlich um Schiffbau. Und im Schiffbau gelten ja nochmal so ein bisschen andere Regeln. Und da wird auch sehr viel in Südostasien gemacht. Da orientieren wir uns eher weniger. Für uns steht tatsächlich mehr so Segelboote im Vordergrund. Und da dann tatsächlich auch eher so in Richtung, das müssen leichte Boote sein, die also leicht zu bedienende Boote. Ne? Es muss simpel sein, so wie wir immer sagen. Es ist halt, das Boot muss mit einer kleinen Crew zu segeln sein, weil das ist immer so ein Thema, dass man sonst auch eine große Crew will. Aber die meisten Leute möchten gar keine große Crew. Und solange das Schiff leicht bedienbar ist, ist das dann doch immer interessant, dann tatsächlich so eine Mischung hinzukriegen aus, ich sag mal, Cruising-Boot, aber auch Sportjacht, um mal eine Regatta mitzufahren. Mhm. Und wenn wir jetzt Weihjachts da mal setzen, ist natürlich technologisch noch mal einen Schritt weiter. Mhm. Ne? Man braucht nur ein Drittel der Materialien, also man spart da tatsächlich auch. Und dadurch, wenn die Boote leichter sind und mit größerer Segelfläche, hat man dann natürlich auch schnellere Boote, was natürlich dann auch wieder sehr interessant ist. Ne? Ja, klar jongliert man da schnell im Millionenbereich, aber wir versuchen trotzdem, das immer noch die Kosten zusammenzuhalten, um einfach wirklich zu gucken, man kann da ja auch nicht aus den Föllen schöpfen, sondern man muss da trotzdem auch sich jedes Mal wieder umdrehen und gucken, Mensch, wo können wir noch wieder Geld einsparen, damit wir am Markt attraktiv sind. Ne? Und das ist tatsächlich auch gelungen. Und wenn ich die mir jetzt angucke, unsere Y7, ne, also ein 70-Fuß-Schiff in der Größe, wenn wir so gucken, die verkauft vielleicht einen Hersteller so 7 bis 8 Stück. Der Lebenszyklus, ne, dass man so 7, 8 Produkte da rausgibt. Wir haben 20 raus verkauft. Okay, und das ist vielleicht auch so ein bisschen der Unterschied. Aber das ist auch nur, weil wir tatsächlich am Markt dass wir attraktive Preise gestalten.
Okay.
Ne, man denkt ja dann immer auch Millionen und da kann man ja noch höher und dann spielt es ja keine Rolle mehr. Nee, doch, es spielt nach wie vor eine Rolle. Und da muss man eben gucken, dass man das Produkt eben so auch baut, dass es in den Markt passt und dass man trotzdem auch das günstig herstellen kann. Ne? Das heißt ja nicht billig, sondern dass wir es günstig herstellen können mit neuen Technologien, mit anderen Materialien. Auch die Logistik steckt dahinter. Ne? Wie setze ich das Boot zusammen? Wie baue ich das zusammen? Und da gibt es, da haben wir jetzt ja tatsächlich ein relativ starkes Team, was zwischen 15 bis 25 Jahre Erfahrung hat.
Okay.
Im Bootsbau und
tatsächlich
wissen wir, was wir tun. Und,
viel wert, wenn du da Erfahrungsträger mit bei hast.
Und
ne?
Wir arbeiten halt auch im kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Also wir verknüpfen uns wirklich über alle Bereiche hin und sehen dann zu, Mensch, was können wir noch optimieren? Vielleicht, wie muss ich es erklären, vielleicht so ein bisschen wie so ein Formel-1-Rennstall, wenn man da auch sieht, ne, da wird auch immer noch mal geschraubt und auch guck mal da noch und da noch und da machen wir es noch mal ein bisschen anders und so läuft es besser. Und so ist das tatsächlich bei uns auch. Ne? So eine Selbstoptimierung. Wir haben selber den Willen auch tatsächlich da noch mal zu gucken, was können wir da machen. Ohne an der Qualität oder an irgendwas zu sparen, sondern wirklich zu gucken, was können wir tatsächlich verbessern, damit das Produkt besser wird.
Das heißt, ist für euch Innovation auch ein ganz großes Thema?
Ja, immer, klar. Also auch immer gucken, was ist gerade aktuell am Markt, welche Rohstoffe gibt es, welche Werkstoffe gibt es. Auch das Design spielt da eine ganz große Rolle. Ne, das ist dann tatsächlich, dass wir da gucken, uns auch Design aus Italien holen oder dann auch aus Skandinavien, ne, wo wir dann immer gucken, dass wir auch attraktiv bleiben, dass wir immer ein neues Gesicht präsentieren. Ne, das ist da tatsächlich ganz wichtig.
Das heißt, ihr arbeitet schon sehr, sehr international.
Ja, ausschließlich. Ne?
Also, ich denke mal, das lässt einfach auch das Produkt nicht anders zu. Ne? Ich glaube.
Ja, also wir bauen das hier zwar an der Ostsee, aber wir können ruhig sagen, dass in der Größenordnung geht es tatsächlich dann eher doch in Richtung Mittelmeer. Da haben wir auch unsere Servicestation in Palma de Mallorca.
Beziehungsweise, das habe ich auch im Internet gelesen.
Beziehungsweise dann unsere Boote werden natürlich dann gehen dann auch weltweit raus, nach Australien, in die Karibik, USA, da wo die großen
Häfen. Aber ist doch auch cool, wenn man sagen kann, komm, die werden hier in Greifswald. Die Idee war in Greifswald und das Gros wird hier.
Ja, das ist tatsächlich, das wird tatsächlich in Greifswald gar nicht. Ich finde, das kriegt man hier in der Region oft gar nicht mit und das wird eigentlich auch manchmal gar nicht so wertgeschätzt, weil man gar nicht weiß, was man hier hat, weil es wenig vor der Haustür passiert. Aber wenn man tatsächlich, egal in welchen Hafen man fährt auf der Welt, da gibt es auf jeden Fall immer ein Schiff aus Greifswald. Und jetzt mal egal, ob es von Hanseyachts ist oder von Weihjachts, aber das bestimmt halt, also in Greifswald gibt es echt eine maritime Unternehmerschaft, die tatsächlich in die ganze Welt strahlt. Und nicht nur da, weil es gibt in Greifswald die drei Segelvereine, die sich zusammentun, haben eine Jugendabteilung und die haben jetzt gerade im letzten Jahr tatsächlich den einzigen Titel für den DSV geholt und zwei Mädels sind da Europameister im Segeln geworden. Und das ist einfach
sehr cool.
Und das sieht man eigentlich nicht. Aber der, der sich mit dem Segelsport beschäftigt, und das sind sehr, sehr viele auf der ganzen Welt, ist Greifswald tatsächlich ein Begriff. Und das trägt man damit auch raus. Und Boote aus Greifswald sind tatsächlich
einen Namen. Dürfen wir alle ein bisschen mehr damit angeben, dass Greifswald auch ein bisschen mehr kann, zum Beispiel Boote bauen, die um die Welt gehen.
Ja, also
ich finde das total schön.
Ja, also man kann sich dann, ich freue mich auch, wenn egal wo man auf der Welt dann in einen Hafen guckt und dann sieht dann immer irgendwie ein Schiff und sagt, Mensch, Made in Greifswald. Also nicht nur Made in Germany, sondern Made in Greifswald. Und gerade im Segelsport ist Greifswald tatsächlich in der Welt kein blinder Fleck. Was hier manchmal aber tatsächlich, glaube ich, politisch irgendwie immer nicht ganz so gesehen wird, weil man immer irgendwie sagt, naja, sind ja Boote und.
Ja, aber ich sag mal, es sind ja auch, ich sag mal, Hansejachts und ich denke, ihr auch, ihr seid ja schon ein Arbeitgeber mit hier in der Region, dass man ja auch nicht vernachlässigen darf. Ne? Sicherlich keine Uniklinik, ganz klar. Aber ich sag mal, es gibt ja genug andere kleine Unternehmen hier, die, wo ich sage, die haben ja alle ihre Daseinsberechtigung. Und wenn ich dann einen guten Bootsbauer habe, der Boote in die Welt hinausträgt und einfach auch den Namen Greifswald nochmal anders repräsentiert. Und das, was ich im Netz gelesen habe, da geht es ja auch viel um qualitativ hochwertige Produkte, womit Greifswald sich einfach auch mal ein bisschen schmücken darf, sollte man das nicht vernachlässigen.
Ja, aber da könnte ich dann tatsächlich zu sagen, dann würde ich mir tatsächlich, wenn man sich was wünschen könnte, wäre da tatsächlich auch so ein bisschen mehr politische Unterstützung. Ne? Mhm. Das ist einfach auch, dass man eigentlich tatsächlich ja auch was Gutes für Greifswald in die Welt hinausträgt und ich sag mal dann auch so ein bisschen dafür sorgt, dass Infrastruktur für die Werften oder auch für den Segelsport allgemein hier in Greifswald dann auch ruhig bedacht werden sollte und muss und
könnte.
Nicht einfach.
Ja, natürlich. Wenn man in Greifswald im Sommer am Museumshafen abends sitzt, dann sieht man, wie dann die großen Trailer ankommen und die Boote abholen. Und das bleibt einem ja nicht verborgen. Ne?
Naja, und wir brauchen ja auch nur tatsächlich gucken, was macht es denn eigentlich aus, am Stadthafen zu sitzen? Ja, sicherlich einmal so die Stadt-Skyline sozusagen, ja. Wenn man die sieht, aber der Hafen wäre nichts ohne Boote.
Das ne? ist
und das
richtig.
Ist einfach, wir leben hier an der Küste, wir leben am Wasser und das prägt ja auch dass die Menschen, die hierher kommen, also ich sag mal, die vielleicht auch nichts mit Boden zu tun haben, ist dieser Flair ja trotzdem da. Und viele Leute kommen ja auch gerade wegen dem Flair hierher. Im Sommer, wenn man sieht, das die Leute kommen her und freuen sich halt auch dann Boote zu sehen, was sich ja für die Küste irgendwie auch normal ist. Und da kann man dann
doch, ich finde, das gehört mit dazu. Aber was mir gerade durch den Kopf geht, Hansejachts,
ja.
Das ist ja von Herrn Schmidt.
Ja.
Großgezogen worden, das hat er dann abgegeben. Und jetzt ist ja das Thema Y-Yachts. Du sagtest, wie hast du denn eben gesagt gehabt? Das ist irgendwie nur anders genannt.
Y-Yachts.
Y-Yachts, ja, genau. Englisch, ja klar, international macht Sinn. Nochmal quasi in ein, ich sag mal, sehr, sehr ähnliches Produkt zu investieren. Ist das mutig oder manchmal sagt man ja so, liegt Mut und.
Ich glaube tatsächlich, dass Herr Schmidt selbst an der Stelle immer sehr mutig war. Er war schon bei Hanse immer sehr mutig. Es war damals Anfang der 90er so, dass großes Werftensterben begonnen hatte, also hauptsächlich in Skandinavien. Und dann war er natürlich auf der Suche, wo kann ich denn jetzt, hat er alte Formen aufgekauft und hat dann sozusagen die Hanse gegründet und dann eben auch die ersten Boote gemacht, und zwar hier im Osten. Und tatsächlich war er mutig. Und er ist aber einer derjenigen gewesen, der hierher gekommen ist und das Thema durchgezogen hat. Er hat dafür auch privat natürlich die ein oder andere Feder lassen müssen. Aber er hat tatsächlich den Mut gehabt, sowas hier durchzuziehen und sowas aufzubauen. Und wenn man jetzt am Ende eigentlich sieht, dass da nach wie vor ein Unternehmen ist, was bis zu 1500 Arbeitsplätze erstmal direkt hat und dann natürlich auch das, die ganzen Gewerbe hier drumherum, die da alle von mitleben. Mhm. Auch die Marina, die da entstanden ist und jetzt am Holzteich da und alles, was da so ist. Das ist ja nicht von ungefähr, sondern das hat ja sich alles daraus auch mitentwickelt. Mhm. Und er ist natürlich schon immer dem Segeln dabei, was auch so ein bisschen Hobby ist. Und jetzt die Boote noch weiter zu machen, das ist eigentlich der nächste Schritt gewesen. Jetzt die nächstgrößeren und dann aber auch technologisch nochmal wieder die neuen Herausforderungen zu nehmen, tatsächlich auf Vollcarbon-Boote zu gehen, war irgendwie auch so der sinnvolle Schritt, dann das tatsächlich zu machen. Und wir sehen ja auch, dass das Erfolg hat und die Boote nach wie vor sehr innovativ sind, neu sind und auch immer mit einem speziellen Design, was man so nicht sieht. Und dazu gehört ja Mut, auch tatsächlich mal was Neues zu machen.
Das auf jeden Fall.
Und so ist der Mut eigentlich immer übergegangen, tatsächlich auch zu gucken, Mensch, wir machen was Neues. Wir gucken, auch wenn das vielleicht...
Inwieweit schwappt der Mut auf euch über?
Wir sind da alle voll begeistert und ziehen da natürlich alle mit. Und genau das ist es ja vielleicht auch, warum auch ein Großteil auch Herrn Schmidt so lange begleitet, weil wir einfach aus der Arbeitsweise heraus wissen, Mensch, wir können da was machen, man kann da was schaffen, man muss da als Team zusammen durch. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, so ein Team hält dann auch zusammen und dann geht man auch die nächsten Schritte zusammen. Das ist dann irgendwie nur die logische Reihenfolge.
Ja, okay.
Und und technologisch hat sich ja echt viel getan, tatsächlich, so dass man jetzt mit den neuen Werkstoffen, die wir da haben und den neuen Ideen auch viele Dinge umsetzen kann, die man vor, ich sag mal, jetzt vor 20 Jahren noch nicht so umsetzen konnte.
Definitiv.
Ja, und
ich denke mal auch durch die Digitalisierung, was da so alles jetzt mittlerweile geht.
Ja, das ist, die Digitalisierung ist ja, früher musste man Zeichnungspläne ausdrucken, Zeichnungen hinlegen. Mhm. Das basiert ja heute alles heutzutage auf 3D-Modellen. Man kann dann auch viel vorher modellieren. Aber es ersetzt tatsächlich so ein Mockup, also so ein Probebau wird dadurch trotzdem nicht ersetzt. Einfach mal, kannst zwar alles digital irgendwie konstruieren, aber dann nochmal so einen Raum oder so einen Bereich des Schiffes direkt aufzubauen und da live drinnen zu stehen, gibt einem doch nochmal ein anderes Raumgefühl. Mhm. Und dann kann man auch nochmal sagen, nö, das ist nicht, aber dann kann man den Mut, den man dann beweist, auch nochmal kurz vorher testen und sagen, nee, komm, das ist vom Handling her besser und
das klingt schon sehr, sehr spannend. Und Mut ist, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle schon ganz wichtig. Ne? Einfach mal, wie viele Leute haben irgendwelche Ideen und da fehlt es an Mut, um sowas umzusetzen oder die Schritte zu gehen, wo es eigentlich fast auf der Hand liegt. Ne?
Ist ja nicht immer alles, was man macht, dann auch immer der Mega-Erfolg. Aber dann muss man eben auch ehrlich zu sich stehen und dann muss man eben auch manchmal dann den harten Cut machen und wenn man dann vielleicht auch in dem Bau von einem Prototypen feststellt, die Idee jetzt, wenn wir das so sehen, das ist nicht so, dann kommt, Leute, wir müssen das nochmal anders machen, auch wenn der Messetermin drückt, aber dann macht man es halt nochmal anders. Einfach, weil man dann sozusagen auch nochmal sieht, wenn man dann nachher das Gesamte dann sieht und da feststellt, oh Mensch, das wäre vielleicht doch nochmal besser oder das müssten wir ändern, dass man da sofort das dann anpasst.
Wie oft müsst ihr, wenn ihr sagt, ihr habt jetzt das so am Computer designt, habt das euch da alles angeguckt, sagt, ihr macht jetzt den Prototypen, bis zum, okay, wir gehen jetzt in Serie.
Ja.
Erfahrungsgemäß, das interessiert mich jetzt gerade, wie oft müsst ihr da nochmal, ich sag mal, nachbessern, was ändern oder wie oft stellt man fest, okay, an sich, ja, sah am Rechner ganz gut aus, aber jetzt, wenn ich hier so stehe, ich weiß nicht, ist nicht so handelbar oder das funktioniert so nicht, wie man es das gedacht hat.
Ja, das ist mehr so ein Prozess eher, ne? Und ich sag mal, die Änderungen kommen schon während des Zeichnens, da sieht man schon ein paar Sachen, die man macht. Das sind meist dann immer so kleine Adjustments, die dann irgendwo passieren, wo man dann wirklich nochmal guckt. Am Prototypen werkelt man immer tatsächlich ganz viel irgendwie. Dann hat man so viele kleine Änderungen, das kann man nicht fassen. Manches ist auch gleich von der Grundidee her gut, weil man natürlich auf der Basis von den Erfahrungen, die wir bisher haben, dann viele Sachen schon gleich anders macht und sagt, nee, guck mal, das hatten wir damals schon, das war dann so. Und das ist tatsächlich diese Kombination aus Erfahrung und neuen Dingen, die man umsetzen will. Ne? Das oft, man hat vieles auch designgetrieben, ne? Weil wenn man dann ein Design sozusagen präsentieren will, muss man gucken, wie wird das technologisch umgesetzt und wie kriegt man das hin. Und da ist es natürlich mit einem guten Team, das so lange dran rumfeilt, bis man das hinkriegt. Ne? Ganz, ganz wichtig.
Das auf jeden Fall. Du hast da eine Position, die schon ziemlich weit oben ist. Wir hatten vorhin das Thema, die Yachten sind ja aktuell auch kein Schnäppchen. Die Frage, die sich mir dabei stellt, man spricht dann ist man ja ruckzuck bei irgendwelchen Umsatzsummen. Wie oft wird dir dabei schlecht, wenn du mit diesen Summen umher jonglierst, beziehungsweise was lässt dich einfach dann auch besser schlafen, wie man das auch immer betiteln mag? Ich denke, du verstehst, was ich meine.
Das stellt man sich vielleicht immer so vor, aber am Ende ist es ja auch, ob man nun ein Produkt herstellt, was günstig, also man hat ja immer ein Budget, in dem man sich bewegt. Und das ist, ob man nur über 500.000 redet oder ob man über 6 Millionen redet. Mhm. Ne? Aber das Budget, und in dem muss man gucken, wie bietet man das an und in welchem Rahmen bewegt man sich. Und ich glaube, das ist eigentlich so der Kern, dass man dann eigentlich guckt, weniger so sehr auf die Zahl, sondern weniger mehr darauf, dass man das Ziel, was man sich gesetzt hat, dass man das erreicht.
Okay.
Ne, weil man macht ja so eine Grobkalkulation schon vorher und sagt, Mensch, das muss so und so viel Stunden sein und so viel darf Material sein. Und dann guckt man, dass man da immer mitträgt und sozusagen dann da auch das Level hält. Also das ist, ja, klar redet man da über mehrere Millionen, aber man muss eben da genauso wie in auch einem kleineren Projekt einfach darauf achten, die Kosten zusammenhalten.
Ja gut, also verstanden. Also das Prinzip, denke ich, habe ich verstanden, ist angekommen, dass man einfach guckt, okay, vielleicht nicht die Nullen nach der Zahl zählt, sondern einfach guckt, okay, ich liege noch komplett in diesem Budget drin, also ist alles gut.
Ja, so also ein bisschen die kaufmännische Regel, ne? Das muss ich ja irgendwie...
Natürlich, das muss ich rechnen. Ne?
Klar muss man auch manchmal ein bisschen investieren und da muss man aber auch gucken, ja, wie kann sich das dann tragen? Ne? Und da muss man dann wirklich immer... Aber deswegen ist es immer ganz wichtig, dass man da als Team immer sich, dass man up to date ist und immer weiß, wo man steht, damit man das dann auch tatsächlich vernünftig handeln kann.
Was mir aufgefallen ist, als wir uns heute jetzt so unterhalten haben, wir haben auch gar nicht mehr so viel Zeit. Ne? Es ist immer, ja, ich
finde, Zeit rast. Ne?
Wir müssen uns auch unbedingt nochmal wieder treffen. Ich finde das mega spannend. Du erzählst ganz, ganz viel Team.
Ja.
Ne, dass das so wichtig ist. Wäre das so dein Tipp für Unternehmer, dass...
Wenn man Tipp sagen kann, eigentlich denke ich, weiß das jeder Unternehmer, das ist tatsächlich immer die Kombination aus allem. Und ich finde, da gehört alles dazu. Und ein gutes Team, also wenn ein Team gut funktioniert, also miteinander auch arbeitet, und dann wollen auch alle das Beste für das Team. Man fühlt sich ja viel wohler. Ne? Das ist ähnlich auch, man sieht es im Fußball auch, wenn so ein Team zusammenspielt und sich alle so ein bisschen aufeinander verlassen können und jeder seine Rolle ernst nimmt. Dann schafft man das. Und deswegen ist es eigentlich für mich, und auch so, ich denke mal, ich spreche da auch für meine Kollegen, als Team hat man immer eine größere Chance, das alles zu machen. Und man verbringt sehr, sehr viel Zeit auf Arbeit. Ne? Und das weiß man ja auch. Und wenn das dann noch mit Spaß und Freude passiert, ist das eigentlich
wundervoll,
unschlagbar. Also deswegen kann ich immer sagen, man muss immer gucken, dass man mit den Leuten, mit denen man zusammenarbeitet, dass das ein Team ist, dass die auch zusammenpassen.
Ja, das klingt sehr gut. So, ich bin jetzt erstmal, also das, was ich an Fragen habe, das hebe ich mir fürs nächste Mal einfach irgendwann auf.
Ja, gut. Ja, ich habe noch eine Frage. Ich sag mal, das ist ja jetzt so ein bisschen... Jetzt das erste Mal bin ich hier eingeladen. Ich
weiß
früher hast du ja ganz andere Sachen gemacht.
Auch das, ja.
Ne? Das ist ja so ein bisschen, da wir uns ja doch schon etwas länger kennen, ist das ja so. Wie ist der Schritt denn eigentlich so, wenn man so jetzt über Versicherungen und ich sag mal so den Einzelgesprächen, die man dann so mit seinen Mandanten führt, jetzt so der Schritt in die Öffentlichkeit? Hat das was mit dir gemacht? Macht das was mit dir? Ist das...
Ich hätte es viel früher machen sollen.
Ja, manchmal kommt das eben später.
Ist es ja tatsächlich so, wenn du im Versicherungsgespräch bist, du bist ja so diese beratende Person. Das heißt, du gibst dein Wissen tatsächlich so an den Kunden weiter. Und ich habe jetzt auch mehrere Kunden, die die Firmen sind aus dem Gewerbebereich. Und Denn wenn man mit diesen Gesprächen fertig ist, unterhält man sich ja immer noch. Und eigentlich so das, was man danach immer noch mal so zu hören kriegt, das finde ich mega spannend. Und ich fand das immer so ganz schade, dass das dann in diesen Räumen bleibt. Und das müssen eigentlich viel, viel mehr Leute hören. Und dass Unternehmen einfach auch sagen können, sie sind auch nur Menschen. Mhm. Und sorry für den Ausdruck, aber sie reißen sich in der Regel den Arsch auf für die Firma.
Ja, das, ich glaube, das ist, das liegt ja zum Unternehmer meistens auch immer so ein bisschen.
Ja, aber das ist so dieses, was mir tatsächlich vom Gespräch zu Gespräch immer mehr bewusst wird. Also was die Unternehmer eigentlich alles so aufopfern, um diese Unternehmen zu führen. Mit welchen Sachen, angefangen von irgendwelchen Vorschriften, Bürokratien, mangelnde Unterstützung. Also das Thema mit der Politik, das hatte ich schon mal gehabt. Ja. Womit die sich alles auseinandersetzen müssen und Lösungen schaffen. Also
es ist so ein bisschen, das ist vielleicht auch, wenn, ja, das kann ich so ein bisschen, es ist tatsächlich schwierig, tatsächlich, weil jeder hat ja so seine Bedürfnisse, ne? Und dann politisch natürlich immer drauf zu achten, ist natürlich, glaube ich, auch nicht immer einfach. Aber ich finde tatsächlich so große, erfolgreiche Sachen, die es schon gibt, ne? Und die in einer Region auch ziemlich bestimmend sind, ich finde, die sollte man zusammen irgendwie gucken, dass da eine Unterstützung stattfindet, weil, wie du schon sagst, ein Unternehmen, und da kann ja jeder von reden, weiß ja auch, was an Kosten ankommen und auch was an politischen Nichtentscheidungen eigentlich dazu führen, dass sie dem Unternehmer das Leben schwer machen, beziehungsweise dem Unternehmen selbst die Kosten aufzubringen, anders zu kalkulieren. Manche schaffen es vielleicht auch gar nicht, weil das gar nicht zu stemmen ist. Aber deswegen muss man da auch sehr feinfühlig sein und eigentlich da dann die Leute tatsächlich mitnehmen auch. Ne? Auch politisch ein bisschen gucken, denen das Leben etwas leichter zu machen.
Nein, also das im Endeffekt zeigt mir der Podcast jetzt, dass man ja das eigentlich hätte viel eher machen müssen, dass es eigentlich viel zu selten eine Plattform gibt für Unternehmer, um einfach mal die andere Seite zu zeigen. Deswegen auch der Titel des Podcasts, andere Sichtweisen, dass man einfach auch mal die andere Seite zeigt. Mhm. Und ich verstehe die immer besser. Also auch das passiert ja, ne? Also wenn man sich mit denen unterhält, man lernt die ganzen Probleme kennen und so weiter, was da überall mit dran hängt. Man kriegt gewisse Sachen einfach, also ich persönlich, besser nachvollzogen und weiß, warum sie manchmal vielleicht auch einfach nur gefrustet sind.
Ja, aber schön, dass du das dann sozusagen damit dann auch einem breiteren Publikum
Also ich versuche zumindest, oder ich biete die Möglichkeit, denen das zugänglich zu machen. Wie gesagt, deswegen auch der Gedanke von, für und mit Unternehmer. Und ich glaube, wenn so ein Unternehmer einfach mal hört, wie ein anderer mal angefangen hat oder womit der sich rumärgern muss oder auch, dass es Unternehmer gibt, die ab und zu mal Entscheidungen nochmal in Frage stellen. Ne? Auch sowas passiert ja. Und ich glaube, wenn das andere hören...
Das hat ja auch jeder Unternehmer. Ne?
Genau.
Er muss ja gucken, und sei es eben, wenn er anfängt zu gucken, wie entwickle ich mein Geschäft, wie mache ich das, wie kann ich das weiterführen. Aber auch genauso eben, wenn man jahrelang Erfahrung hat, wie geht es weiter, wenn ich mal nicht mehr bin oder wem übergebe ich das? Genau. Also in jeder Phase hat man ja immer irgendwie so seine Themen. Ne?
Genau, und wieder, das war so dieser Grundgedanke. Und das, was an Feedback kommt, das bestärkt mich.
Ja, das freut sehr mich. Schön. Ja, das freut mich auch.
Gut, und damit sind wir heute.
Okay.
Zu Ende. Ja, halbe Stunde ist rum.
Oh, das ist, geht schnell.
Ja, das ist immer so, wo ich sage, die halbe Stunde kann jeder beim Autofahren hören. So, okay. Ihr Lieben da draußen, ich danke euch fürs Zuhören heute. Freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Auch wieder ein spannender Gesprächspartner an meiner Seite. Ich weiß es schon, wer kommt.
Wer kommt denn?
Das wird Surprise.
Okay.
Überraschung. Ja, vielen Dank. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag und bis nächste Woche.
Ja, bis dann. Tschüss.
Ciao.